Hi, das ist Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Ein Podcast von Andan und MDR. Ich bin Katharina Reckers und diese ist die letzte von 5 Folgen. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt doch besser da an. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Neuigkeiten verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Und jetzt geht's los.
Diese Geschichte begann in einer Kleinstadt, in Mackranstädt, mit einer UFO-Landung. Und sie endet in einer österreichischen Kleinstadt, quasi auch mit einem UFO.
Golfclub, grüne Hügel, Gasthaus.
Puschel am See, ein pittoreskes Örtchen, sehr österreichisch. Türkisblauer See, Bergpanorama, im Bus auf dem Weg sehr viele Wandertouristinnen mit sehr funktionaler Sommerkleidung. Und direkt am See...
Schön finde ich auch, dass die Haltestelle... Puschel am See Brunnenwirt heißt.
Links der Brunnenwirt. Österreichisches Gasthaus, weißer Putz, viel Holz, heute leider geschlossen. Rechts das Hauptquartier des wertvollsten Unternehmens Österreichs, Red Bull. Ein futuristischer Bau. Sieht aus wie 2 runde UFOs aus Metall und Glas, die hier in einem Kunstsee gelandet sind. Aus der Mitte des Gebäudes läuft eine Herde Stiere heraus. 14 Skulpturen aus Stahl. Dahinter ein Garten, offene Anlage.
Das ist eigentlich wie so ein kleiner Campus, so mitten im Wald, direkt am See.
Der Red Bull Garten, der sich zwischen den UFOs und den weiteren Bürogebäuden erstreckt. Kiesboden und Skulpturen. Der Garten ist öffentlich zugänglich. Neben uns irren noch ein paar Touristen durch die kleine Anlage. TripAdvisor, immerhin 4,5 Sterne. Von hier, aus Fuschel am See, wird das Red Bull Imperium geführt.
Und anders als der Garten am Hauptquartier ist über das, was innen passiert, sehr, sehr wenig öffentlich. Red Bull ist eine Blackbox. Eine, bei der am Ende immer nur einer das Sagen hatte. Gründer Dietrich Mateschütz.
Dietrich Mateschütz war sicherlich die zentrale Figur und der Übervater bei Red Bull.
Das ist Ashwin Sankolka, Wirtschaftsjournalist beim Dossier in Wien. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Red Bull und mit Dietrich Mateschütz.
Auch wenn Dietrich Mateschütz schon sehr krank war, der noch immer bis zu seinem, noch ein bisschen ins Totenbett hinein, ins Unternehmen reinregiert.
Dietrich Mateschütz stirbt am 22. Oktober 2022 an Krebs. Seine letzten Tage verbringt er unweit des Red Bull-Hauptquartiers am Wolfgangsee. Und wenn ein Patriarch wie Mateschütz ein Milliardenunternehmen hinterlässt, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie geht's hier eigentlich weiter? Das Unternehmen Red Bull, das sei bislang darauf eingestellt,
was entweder Didi will oder was die Leute von Fuschel wollen. Das ist alles jetzt so am Prüfstand.
Und plötzlich ist die Zukunft ungewiss, auch die der Fußballunternehmungen. Lohnt sich das, Millionen in Mannschaften zu investieren? Verkaufen wir dadurch mehr Dosen?
Also vor dem Hintergrund ist es sehr, sehr schwer zu prognostizieren, wie es da mit dem Fußball weitergeht. Weil Fußball ist etwas sehr Emotionales und Red Bull ist eigentlich bei seinen Engagements selten emotional gewesen.
Und wenn die kühle Berechnung ist, das viele Geld, die Millionen, die wir in den Fußball investieren, das lohnt sich für den Verkauf unseres Kernprodukts, dann wird es RB Leipzig, Red Bull Salzburg und noch andere Fußballfilialen noch eine Weile geben.
Aber was, wenn nicht? Was, wenn sich das Investment nicht mehr lohnt? Kann das Fußballexperiment RB Leipzig einfach enden? Doch bevor hier, in Fuschel am See, über die Zukunft des Red Bull Fußballimperiums entschieden wird, darüber, wie es unter anderem in Leipzig und Salzburg weitergeht, davor wird Red Bull von der Vergangenheit eingeholt. Und wie? Dietrich Mateschütz kauft vor 18 Jahren einen Verein in Salzburg, die Austria. Und begräbt deren Tradition, Geschichte, nimmt den Ligaplatz und gründet Red Bull Salzburg.
Weiß-Violett, Salzburg ist komplett! Weiß-Violett, Salzburg ist komplett! Weiß-Violett!
Damals war's für uns zu Ende, wir wollten keine Budenzeit!
Doch die Fans der Austria, die gründen ihren Verein einfach neu. Und fast 2 Jahrzehnte nach dem Fastuntergang steht der Fanverein Austria zum ersten Mal in seiner Geschichte im direkten Duell mit ihrem, so sagen sie das, Totengräber.
Wir spielen
Schon vor dem Tag, vor dem Pokalspiel, kommen hunderte Austria-Fans, unter ihnen Fans aus halb Europa. Sie besuchen das Abschlusstraining der Mannschaft, um den Spielern eines mitzugeben. Morgen, im Duell gegen Red Bull, da geht es um mehr als nur ein Stadtduell. Es geht um den Fußball selbst. Für Andan und MDR. Ich bin Patrick Stegemann.
Und ich bin Katharina Reckers. Das ist Rasenball, fünfte und letzte Folge, Endspiel. Salzburg, die Stadt Mozarts, der Opernfestspiele, Postkarten-Idyll. Aber auch der Ort, an dem Red Bull aus der Taufe gehoben wurde. Heute gibt es hier eine Bullen-Eishockeymannschaft und ein Fußballteam, das sportlich so erfolgreich ist, wie es die Austria nie war. Das Unternehmen Red Bull finanziert hier eine private Medizinuniversität, hat Cafés und Restaurants, Immobilien, ist ein großer Arbeitgeber. Das hier, das ist Red Bull-Land. Auf der Straße aber, im Stadtbild, da bestimmt das Violett-Weiß der Austria das Bild. Graffitis, Sticker.
Und hier unten so ein Sticker, wo ein Mann in einem lilanen Anzug und 1933 das Gründungsdatum einem anderen Mann in rotem Anzug, wo 2005 draufsteht, eine verpasst. Und drunter steht in Salzburg nur die Austria.
Die Austria spielt in einem Kleinstadion, ziemlich am Rande der Stadt, nur wenige Meter neben dem Hangar 7, wo Red Bull Sportflugzeuge und Formel-1-Boliden ausstellt.
Ich besuche im Frühjahr 2023 die Austria in ihrem Stadion. Heute ist Spieltag. Dritte österreichische Liga, Regionalliga West heißt die hier. Und die Gegner sind meist umliegende Ortschaften. Ich treffe hier wieder auf David Rettenbacher. Der Fan, dem 2005 sein Verein genommen wurde. Er ist heute
Vizevorsitzender, bist du, glaube ich. Ne?
Vizeobmann, ja. Völlig absurde Vorstellung. Auch jetzt noch. Ja, es fühlt sich wirklich unreal an. Und
er macht das ehrenamtlich, so wie alle hier. Er hat drei Kinder, einen Vollzeitjob in der Wirtschaftsabteilung eines Touristikunternehmens.
Hey, hey.
Rettenbacher begrüßt immer wieder Vorbeilaufende. Den Stadionsprecher, den Jugendkoordinator, den Trainer.
Das ist unser Trainer. Ich glaube, der, einer der wenigen Trainer, der ein Vereinstattoo trägt.
Gerade stehen Vertragsverhandlungen an. Der Trainer und Teammanager verhandelt mit den Spielern die neuen Bedingungen.
Benzinsponsoring. Geht's da um die Vertragsverlängerung, oder? Wenn er das kriegt, dann bleibt er. Und
die Spieler der Austria sind Amateure. Training 2 bis 3 Mal in der Woche, nach der Arbeit. Am nächsten Tag frage ich David, wie es mit den Vertragsverhandlungen gelaufen ist.
Hattest du denn gestern Erfolg bei deinem Sponsorendeal mit dem Tankstellenbesitzer?
Ja, das haben wir gestern noch hingekriegt.
Der Trainer hat mit einem befreundeten Tankstellenbesitzer gesprochen. Wollte ein paar Tankgutscheine raushandeln.
Der hat mich gefragt, wie viel brauchst du im Monat? 600 Euro? Oder? Und er hat gesagt, nein, es geht eigentlich nur um 150 Euro. Hat sich dann im Nachhinein geärgert, weil er gesagt, okay, es geht um 600, weil dann kann ich es für andere Spieler nur verwenden. Und er hat gesagt, nein, er ist ehrlich und er hat wegen dem einen Spieler gefragt, nein, es geht nur um 150 Euro.
Die Austria Salzburg. Das ist heute ein Verein, genau nach den Vorstellungen seiner Fans. Kein Sponsor im Name, violett-weiße Farben, die Fans bestimmen selbst. 2006, als die Fans den Verein neu gründen, da beginnt die Austria in der untersten Liga. Die ersten gemeldeten Spieler kommen meist aus dem Fanlager. Aber der Austria gelingt ein erstes kleines Fußballwunder. Der Fanverein steigt auf, bis in die zweite Liga, zurück in den Profifußball. Getragen von der Euphorie der Fans, von internationaler Solidarität. Doch die Austria übernimmt sich, wächst zu schnell. Der Verein fast wieder pleite. Er wird damals nochmals gerettet. Von den Fans und von Fans in aller Welt. Denn eines sei klar.
Wir haben ja schon 3-mal konkretes Angebot gehabt von Investoren, die Interesse gehabt haben. Das, ja. Aber gibt es für uns gar keine Diskussion.
Anfang 2023 geht ein Video aus dem Austria-Stadion viral. Es zeigt das Spiel der U7, also sechsjährige Kinder, die ein Spiel austragen. Kleines Feld und kleine Kinder, die mit diesen kleinen Tappelschritten dem Ball hinterherrennen. Dahinter die volle Austria-Tribüne. Pyro, Sprechgesänge, Fahnen, 1000 erwachsene Austria-Fans. Am Ende des Spiels steht die kleine Mannschaft Arm in Arm aufgereiht vor der Tribüne und lässt sich feiern, singt gemeinsam mit den Fans. Der Support war auch sportlich erfolgreich. Luca, Spieler bei der U7.
Wie war das für dich?
Wirklich gut.
Ja? Habt ihr gewonnen dann?
Ja, für 7-0.
Es gibt, auch in den Katakomben des Austria-Stadions, Fotos von vielen solcher Fanaktionen, die auf den ersten Blick eher absurd wirken. 1000 Austria-Fans mit Pyro und Choreo auf einem Dorfplatz. Sie stehen dann auf einem Erdhügel neben dem Spielfeld, weil es keine Tribüne gibt. Fast immer ganz vorne Salva.
Alexander Salvatore, also bei uns in der Kurve oder bei der Austria generell kennt mich jeder unter Salva.
Salva ist Capo, der Vorsänger, der die Fans antreibt. Und er ist eine Gestalt. Groß, grauer Bart, graumelierte Haare, Austria-violette Tonschuhe.
Ich gehe seit Anfang der 90er Jahre zur Austria und bin seit 1996 Vorsänger bei uns in der Kurve.
Der dienstälteste Vorsänger im deutschsprachigen Raum ist ein...
Sagen manche Leute.
Salva hat die Austria schon überall gesehen. Als Meister und im Europapokal. Und als der Verein 2005 quasi aufhört zu existieren, da hilft er mit, ihn wieder aufzubauen. Plötzlich findet er sich als Capo mit seinen 1000 Fans in Stadien wieder, wo noch nie jemand eine Choreo oder Pyro gesehen hat. Auf Dorfplätzen.
Gegen irgendwelche Vereine, die eigentlich keine Tradition haben oder irgendwelche Dorfvereine halt sind. Das macht es so schwierig. Es tut einfach weh, die Austria gegen solche Vereine zu sehen. Ja, wir sehen uns halt in einer anderen Liga eigentlich. Ich habe, wie gesagt, ich habe halt die Austria schon in der Champions League gesehen und im Europacup-Finale. Also das tut dann sehr weh. Das ist das Schwierige.
Aber muss man nicht als Fußballfan einfach sagen, so funktioniert der moderne Fußball und da ist vielleicht einfach kein Platz für Vereine, die nicht Milliardeninvestoren haben?
Ja, unsere Aufgabe ist zu zeigen, dass es auch anders geht.
Es gibt sie ja, diese Fußballgeschichten, die Fußballmärchen, die gut ausgehen.
Wrexham is a town that battles against odds constantly. But the thing that we love more than anything is the football club.
Die Geschichte vom AFC Wrexham, der älteste Fußballverein in Wales. 1864 gegründet, haben sogar mal im Europapokal gespielt. In den letzten Jahrzehnten aber ging erst die Stahlindustrie in dem kleinen Ort nieder und dann der Fußballclub. Tristesse. Fünfte Liga, Amateurfußball. Immer fast pleite. Aber dann die Überraschung. Wrexham schafft 2023 die Rückkehr in den Profifußball. Und die ganze Welt, also zumindest ein paar Millionen, schauen zu. Denn auf Disney Plus kann man die Doku dazu gucken. Welcome to Wrexham.
Football's more than a game. It's not life and death. It's more important than that.
Die Serie ist ziemlich erfolgreich. Wrexham ist ein Social-Media-Hit seither. Es ist einfach eine sehr schöne Geschichte. Diese kleine Stadt, die mit ihrem Schicksal hadert und ihren Fußballclub liebt. Und die es, gegen alle Wahrscheinlichkeit, wagt, dem Schicksal doch eine Wendung abtrotzen zu wollen. Ihr Ziel, aufzusteigen, zurück in den Profifußball.
If they're successful, it will be the biggest day in the history of the town.
Ein solches Fußballmärchen, das könnte auch in Salzburg geschrieben werden. Nach 18 Jahren also trifft Red Bull auf den Verein, den es eigentlich nicht mehr geben sollte. Austria Salzburg. Red Bull wollte damals die Geschichte beerdigen, Platz machen für die eigenen sportlichen Ambitionen, die eigenen wirtschaftlichen Interessen. Keine Geschichte, kein Archiv. Das sollte Red Bull Salzburg sein. Und jetzt, 18 Jahre später, sind die alten Geister wieder da, dank des Pokalspiels.
Was für mich persönlich aber Genugtuung ist, dass sich Red Bull auch jetzt mit der eigenen Vergangenheit beschäftigen muss. Sie müssen zu uns kommen in einem Pflichtspiel und das ist eine irrsinnige Genugtuung. Also das tut wirklich gut. Sie müssen zu uns kommen.
Salva, der Vorsänger. Hier in Salzburg kämpfen sie einen Kampf, so sieht er das, der über die Stadt strahlt. Eine Fanszene, die nicht aufgibt, die zu ihrem Verein steht, selbst als es den Verein nicht mehr gab. Seine Botschaft: schaut, was Red Bull uns angetan hat. Und seht her, uns gibt's immer noch.
Es geht darum, dass die ganze Welt sieht, wer die Austria ist. Und dass der Verein lebt. Und das ist das Wichtigste, das ist das Allerwichtigste. Und das wird unsere Aufgabe für Dienstag sein, das der ganzen Welt zu zeigen, der ganzen Fußballwelt zumindest.
Für die Austria geht es um mehr als die Vergangenheit. Womöglich hängt von diesem Spiel auch ab, ob ihr Experiment, Fans für den Verein, ob dieses Experiment erfolgreich sein wird. Ob die Austria wirklich alle überleben wird. Denn 18 Jahre nach der Neugründung, 7 Jahre nach der Fast-Insolvenz, steht die Austria bald vor einer neuen Bedrohung.
Das ist für uns eine konkrete Bedrohung, dass wir Stand jetzt in einem Jahr keine Städte mehr haben, wo wir Fußball spielen können.
Stand jetzt steht die Austria ohne Stadion da. Die Stadt lehnt alle Pläne für die eigene neue Heimstätte ab.
Juni 2024 ist laut aktuellem Stand hier Schluss.
Die Argumentation der Stadt? Mit der Red Bull Arena gibt es ja bereits ein großes Stadion. Aber ohne Stadion kein Aufstieg in den Profifußball, keine zweite Liga. Das Spiel gegen RB soll auch eine Imagekur sein. Die Fans wollen zeigen, wir meinen das hier ernst. Gebt uns eine Chance. Helft uns, ein Stadion zu bauen.
Ich glaube, dass für unsere Vereinsgeschichte in den letzten 20 Jahren kein wichtigeres Spiel gegeben hat. Es könnte so viele Türen öffnen, es kann auch Türen für immer schließen. Wenn da was passiert, dann es spitzt sich total zu. Es kann so viel Gutes bewirken, aber es kann auch wie ein Wimpernschlag kann es ja ganz vieles, kann es uns ganz weit zurückschmeißen.
Eine Eskalation, Ausschreitungen, vielleicht auch nur ein achtlos geworfener Gegenstand auf die RB-Spieler und die Austria stünde wieder als Chaotentruppe da.
Es reicht, wenn eine Person irgendeinen Scheiß baut und das ganze Projekt gerät ins Wanken. Das ist das Problem.
Zwar kein Projekt, aber du hast recht.
Spieltag, Ende September. Das Spiel findet in einem Vorort von Salzburg statt, Grödig. Es sind 4000 Fans gekommen und sie kommen überall her. Fans aus Italien sind extra angereist, aus Udine und Barretta. Die Austria-Fans entrollen ein Banner als Dank. Darauf, auf Italienisch, gegen den modernen Fußball. Im Block sind auch Fahnen aus Saarbrücken. Dortmunder und Nürnberger Fans sind da. Und auch?
Du hast eine Hansa-Jacke an. Was machst du hier?
Ein Fan mit blauer Hansa-Trainingsjacke. Ganz schön weite Anreise.
Und was bedeutet das, so ein Spiel wie heute?
Klassenkampf. Das heißt, dass die Basis gegen die Leute spielt, die einfach aufgrund des Kapitalismus die Möglichkeit haben, irgendwelche Sachen zu übernehmen, einzunehmen und zu sagen, das ist jetzt unser.
Es ist ein bunter Aufmarsch von Fußballfans aus halb Europa, für die dieses Spiel mehr Symbol als sportliche Auseinandersetzung ist. Und dann im Block begegnet er uns.
Simi, was machst du hier?
Heute findet eigentlich das emotionalste Fußballspiel, glaube ich, meiner gesamten Fußballlaufbahn statt.
In Salzburg,
ja.
Dirk Zeminski, ihr kennt ihn noch aus der letzten Folge, als Union-Fan. Er ist extra aus Berlin nach Salzburg gekommen.
Dass er die Austria an diesem wichtigen Tag unterstützen würde, war für ihn von Anfang an klar. Denn das, was er hier bei der Austria findet, das erinnert ihn an die Ursprünge bei Union Berlin.
Genau diesen Ursprung, den ich damals bei Union, erlebt habe in Köpenick, erlebe ich jetzt hier. Hier ist dieser kleine Verein Austria Salzburg, der hier getragen wird. Einfach von Liebe durch die Fans. Und ja, wenn man sich hier umguckt, diese positiv Verrückten, das ist einfach, eigentlich ist das Union der 70er, 80er Jahre.
Zimi fährt seit einigen Jahren nach Salzburg zu Austria spielen. Er und seine Frau überlegen sogar, hierher zu ziehen. Der Fußballliebe wegen. Aber dieses Spiel, das ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes.
Das ist mehr, das ist viel, viel mehr. Hier trifft der Urverein auf seinen Totengräber.
Zu Beginn des Spiels. Weiß-violettes Pyro, eine große Choreo. Die Fans ziehen über die gesamte Tribüne das Bild eines Mozart. Salzburg, Mozart, ihr wisst schon. Natürlich trägt Wolfgang Amadeus violett-weiß. Und seine Geige zieht er einem sedierten Bullen über den Schädel. Die Botschaft ziemlich klar. Auf dem Feld, Austria in Violett gegen Red Bull in Weiß-Rot.
Wir stehen an der Außenbande, etwa in Höhe des Tors, mit Blick auf den Austria-Torhüter Manuel Kahlmann.
Der Keeper, der hier gerade draufgelaufen ist, war so ein richtiger, so einfach optisch eine absolute Kreisliga-Legende. Ja.
Aber diese Kreisliga-Legende wird an diesem Abend viele Heldentaten vollbringen. Grünes Torhüter-Trikot, auf der Brust, not for sale. Bedeutung und Botschaften überall. Vor unseren Augen liefern sich die RB-Stürmer Duelle mit den Verteidigern der Austria. Jeder einzelne Spieler im RB-Trikot verdient hier mehr als alle Austria-Spieler zusammen. Die Austria-Spieler sind Amateure. Manche haben am selben Tag noch gearbeitet, Wände tapeziert, Versicherung verkauft, sind in die Uni gegangen. Zur Halbzeit steht es trotzdem nur 0-1 für Red Bull. Fast schon ein Erfolg.
Hey, 16 Minuten steht nur 1-0. Ist alles
noch drin.
Die zweite Halbzeit beginnt wie die erste, mit einer Choreo der Austria-Fans. Leuchtraketen fliegen fast bis über die Mittellinie auf das Spielfeld und ins Maisfeld hinein, dahin, wo in anderen Stadien noch eine Tribüne steht. Der ganze Austria-Block leuchtet rot vor Pyro. Maskierte Männer hängen in den Zäunen und das Spiel wird kurz unterbrochen. Zu viele Raketen auf dem Rasen, zu viel Rauch. Dann geht das Spiel weiter. Die Austria-Fans entrollen Banner nach Banner. Für ein neues Stadion, gegen Red Bull, gegen den modernen Fußball. Aber auch Dank für all die Solidarität, die Hilfe von Fans aus vielen europäischen Ländern. Auf dem Feld? Bei den Amateurspielern schwinden langsam die Kräfte. Die Austria bekommt noch 3 weitere Gegentore in der zweiten Halbzeit. Am Ende steht es 4-0. Nicht weit vor Mitternacht endet dieses Spiel, dieses Duell. Im Red Bull Block entfalten die Fans ein Banner. Derby-Sieger steht drauf. Auch bei der Austria eine letzte Botschaft des Abends. Ohne Freunde, Solidarität, Akzeptanz ist man kein Sieger, sondern der ärmste Tropf im Land.
Während hier im Hintergrund durch ein Feuerwerk abgeschossen wird, vielen Dank für euer Kommen, vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank für 18 Jahre an dir.
Hinter dem Stadion ein letztes Feuerwerk. Für die Austria, für die Amateurspieler eines Vereins, den es nach allen Gesetzen des modernen Fußballs eigentlich nicht mehr geben sollte.
Gut durch die Woche. Ciao und bis dann.
In der Serie Welcome to Wrexham über den Fußballclub in Wales, einer der ältesten der Welt, da geht es auch immer viel um Geschichte, um das gemeinsame Leiden. Eine Underdog-Geschichte, wie sie nur der unterklassige Fußball schreibt.
Und diese Geschichte kommt gut an. Welcome to Wrexham ist beliebt. Es gibt mittlerweile 2 Staffeln. Nur so ganz zufällig, ganz so underdog, ist die Geschichte von Wrexham gar nicht, wenn man genauer hinschaut.
That first very important question, why Wrexham?
Yeah, I mean...
2020 wenden sich 2 Schauspieler an den AFC Wrexham.
I think in the simplest terms, we believe that your club, it's a sleeping giant.
Sie würden den Verein gerne kaufen.
You know, you have a wonderful, an incredibly storied history, an incredible stadium.
Beide sind Superstars, der eine vielleicht etwas mehr als der andere. Ryan Reynolds spielt unter anderem den Superhelden Deadpool. Und der andere ist Rob McElhenney. Die meisten kennen McElhenney aus It's Always Sunny in Philadelphia. Beide sind bekannt, wohlhabend und haben nicht so viel Ahnung von Fußball, was immer mal für einen witzigen Moment taugt.
Explain offsides in 11 words or less.
Nobody knows what f***ing offside is. Nobody. Not even the refs. Go f*** yourselves.
That's about 11 words, but wrong.
Und trotzdem wollen sie 2020 einen Fußballclub kaufen. Den AFC Wrexham. Welcome to Wrexham erzählt diese Geschichte mitreißend. Die 2 Filmstars aus Nordamerika, die den kleinen Verein in Wales retten wollen. Und die BürgerInnen sind froh, dichten den beiden Rettern sogar ein Lied. Als Reynolds und McElhenney Wrexham kaufen, geben sie sofort 2 Millionen Pfund in den Verein. Eine ungeheure Summe für die 5. englische Liga. 900.000 Pfund sollen allein in neue Spieler geflossen sein. Und der bekannteste von ihnen, Paul Mullen.
Paul Mullen makes it 4-0. Giving the ball straight to Mullen.
In der fabelhaften Aufstiegssaison der Red Dragons schießt Mullen 38 Tore. Die anderen Vereine in der Liga haben gegen so viel wirtschaftliche Potenz keine Chance. Von wegen, Geld schießt keine Tore. Wrexham, der kleine Amateurverein aus Wales, ist jetzt weltweit bekannt. Und ein Social-Media-Phänomen. Das entscheidende Spiel um den Aufstieg wird auf Twitter häufiger kommentiert als das Spiel der beiden Megaclubs Liverpool gegen Arsenal, das kurz zuvor stattfindet. Das Produkt Wrexham ist ein Selbstläufer, eine globale Marke. Und eine Bank hat ausgerechnet, diese Marke hat ihren Wert in 3 Jahren verdreifacht.
Reynolds und McElhenney haben ein neues Geschäftsfeld gefunden. Sie sind Investoren, die neben eigenen Whisky-Marken zum Beispiel jetzt eben auch einen Fußballclub besitzen. Ein Fußballclub mit Underdog-Image. Sie vermarkten Traditionsfußball. Einen Fünftligisten auf dem Weg nach ganz oben. Weil es 2 Filmstars sind, erzählen sie die Geschichte eben so filmreif, so gut, dass Hunderttausende sie schauen wollen. Und Sponsoren Teil des Gesprächs sein wollen. Im ersten Jahr ist der Sponsor des walisischen Amateurvereins die Social-Media-Plattform TikTok. Auch die ganz große Emotion, das ganz große Gefühl, die lange Tradition ist eben eine gute Ware. Und die Geschichte eines strauchelnden Vereins eine gute Geschichte. Irgendwie kann man Tradition vielleicht doch kaufen.
Geil, hier eine Laterne vom Mateschitz Hauptquartier hier, vom Red Bull Hauptquartier.
Zurück in Fuschel am See, Red Bull Hauptquartier. Hier wird auch über die Zukunft des Leipziger Fußballs mitentschieden. Kein Wunder also, ein paar Fußballfans aus Deutschland waren schon vor uns hier und haben Spuren hinterlassen.
Das ist einmal ein Aufkleber, Football Army Dynamo Dresden, unter anderem, wir sind der Meister aller Klassen, wir sind vom Super FCM, vom 1. FC Magdeburg.
In dem Gebäude hinter der Laterne, da wird in den nächsten Jahren darüber diskutiert werden, ob ein Fußballinvestment wie das in Leipzig und Salzburg, in New York und Brasilien, ob das erfolgreich sein kann.
Hallo, hören Sie mich?
Ziemlich am Ende unserer Recherche sind wir zum Gespräch mit Ashwin Sankolka verabredet.
Hallo.
Er ist Wirtschaftsjournalist bei dem österreichischen Investigativmedium Dossier.at. Seit vielen Jahren beobachtet er den Red Bull-Konzern. Das Experiment RB Leipzig wird 2024 15 Jahre alt. Für Fußballgeschichte ein Wimpernschlag, aber
aus Sicht eines Wirtschaftsjournalisten ist Red Bull sehr, sehr lange im deutschen Fußball engagiert. Ob die Resultate stimmen, nach den strengen Mathe-Schiedskriterien, wage ich zu bezweifeln.
Am Ende geht es in einem Wirtschaftsunternehmen um Gewinne, um Geld. RB Leipzig hat in den vergangenen Jahren sportlich einen rasanten, irgendwie beeindruckenden Aufstieg hingelegt. Auch die Umsätze wachsen.
Dennoch, unter allen Bundesligisten hat RB Leipzig immer noch die höchsten Schulden. Und das ganz überwiegend bei Red Bull, die den Club finanzieren.
Also es waren, so viel ich das weiß und recherchiert habe, nie das Ziel, dass aus Red Bull Leipzig jetzt auf einmal eine Cash-Cow wird.
Der Konzern Red Bull verdient kein Geld mit seinem Fußballinvestment. Aber das sei nicht das wahre Problem. Denn das ist ja der Witz an der Idee von Red Bull. Alles zielt darauf, ein Image für das Kernprodukt abzugeben. Für den Energy Drink. Das darf ruhig richtig was kosten. Am Ende zählt nur,
dass wiederum dieses Image der erfolgreichen, dass dieses Zaubertrank sozusagen der Erfolg verleiht, dass das erreicht wird.
Die Frage ist nur, wer hier in Fuschel eigentlich darüber entscheidet, was das ist. Erfolg.
Denn bei Red Bull in Fuschel ändern sich mal wieder die Zeiten. Diesmal aber so richtig. Dietrich Mateschitz, Gründer und Chef, ist tot. Sein gesamtes Vermögen erbt Sohn Marc, so 20 bis 30 Milliarden. Er wird damit der reichste Millennial der Welt und besitzt mehr als die ärmeren 50% der ÖsterreicherInnen zusammen. Marc Mateschitz hat sehr viel Geld, aber wenig mit dem Konzern zu tun. Schon lange vor seinem Tod hat sein Vater Dietrich das Unternehmen auf die Zeit nach ihm eingestellt. Neuer CEO Oliver Minzlaff. Zuvor war der Geschäftsführer bei RB Leipzig. Dazu ein Team aus zwei weiteren Top-Managern. Also fragen wir den Wirtschaftsjournalisten Zankolka:
Was wissen Sie oder was ahnen, was kann man so im Umfeld erahnen? Was passiert mit diesem Fußball- und Sportimperium nach dem Tod von Dietrich Mateschitz?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich fast die Gegenfrage leisten. Was für einen Ruf hat denn Oliver Minzlaff in Deutschland?
Oliver Minzlaff war einst ein enger Vertrauter von Ralf Rangnick. Nach allem, was man weiß, ist ihre Beziehung nicht so gut geendet. Wohl auch, weil Minzlaffs Aufstieg im Red Bull-Unternehmen sehr steil war. Und er irgendwann Rangnick, überflügelt hat. Minzlaff war über 8 Jahre eng mit RB Leipzig verbunden. Er hat den Aufstieg miterlebt, mitgestaltet.
Es stellt sich auch die Frage, ob dieses Investment in RB Leipzig, ob das in Zukunft auch so bleiben wird.
Der Grund ist einfach, und das bestätigen uns auch andere GesprächspartnerInnen. Mit dem Tod von Mateschitz wird bei Red Bull noch mehr auf Zahlen geachtet. Die Narrenfreiheit des Gründers, die hat heute niemand mehr im Konzern. Und die Eigentümer, die verlangen letztlich Wachstum. Mehr Umsatz, mehr Gewinn.
Und es ist die Frage, ob Herr Minzlaff so viel Emotion in die Sache reinbringt, dass er sagt, er will dem Ganzen noch ein paar Jahre Chance geben, oder ob er das eigentlich gar nicht darf, weil die Eigentümer das nicht wollen.
Denn den richtig großen Schritt, den macht Leipzig bislang nicht. Kein Meistertitel und in der Champions League eher so erfolgreiche Teilnahme.
Ich würde mir leichter tun, wenn Red Bull dreimal hintereinander die Champions League gewonnen hätte oder eine ähnliche Performance wie Red Bull in der Formel 1 da wäre. Das wäre so dieser Erfolgscharakter, der fehlt ein bisschen.
Red Bull wird von seiner eigenen Idee eingeholt. In der Champions League spielen jetzt Mannschaften, deren Eigentümer ganz ähnlich vorgehen wie Red Bull. Sie geben viel Geld für Fußball aus, um etwas vom Image abzubekommen. Investmentgesellschaften spekulieren auf ein weiteres Wachstum der Fußballblase. Ganze Staaten kaufen sich Teams. Nur diese neuen Investoren, die haben im Zweifel noch viel mehr Mittel als Red Bull, viel mehr Geld und damit mehr Aussicht auf Erfolg. Und Durchschnitt sein, das ist halt nicht das Konzept von Red Bull. Kann Red Bull das Experiment Fußball einfach aufhören gehen, wie sie gekommen sind? Wie ein UFO? Einfach wieder abheben? In Leipzig glaubt das kaum jemand. Und immer wenn man Menschen in der Stadt oder dem Club auf dieses Szenario anspricht, heißt es, schaut euch um. Trainingszentrum, Stadion, alles vom Feinsten. Allerbeste Innenstadtlage. Wir haben hier viel investiert. Wir lieben diese Stadt. Wir haben hier Anker gelegt. Warum sollten wir gehen? Und das frage ich auch St. Kolka.
Man kann das alles, was Sie geschildert haben, ganz emotionslos auch zum besten Zeitpunkt verkaufen und aussteigen, wenn man jemanden findet. Also Immobilien, die man hat, die kann man verkaufen. Der Club, solange er noch halbwegs erfolgreich ist, wird er auch noch einen Wert haben. Es hängt echt immer von den Maßstäben an, die der Konzern an RB Leipzig anlegt.
Sie sind der Wirtschaftsjournalist, das heißt, Sie dürfen ja eh nicht wetten mit Ihrem Wissen. Aber wenn Sie es könnten, würden Sie nicht unbedingt auf den Erhalt von RB noch im Jahre, sagen wir mal, 2033 in der jetzigen Form wetten?
Wenn ich wetten müsste, würde ich jedenfalls einmal die Bilanzzahlen für 2023 abwarten und mir anschauen, wie der Gesamtkonzern aufgestellt ist, wenn die Maßstäbe erfüllt sind, wenn die Ziele, die sich Herr Minzlaff und seine Shareholders setzen, erfüllt sind, dann wird es noch länger RB Leipzig geben. Wenn nicht, dann kann alles sehr schnell vorbei sein.
Es gibt eine Frage, die ist im Fußball größer als die meisten anderen. Sie wird gestellt, wenn es um die Zukunft des Sports geht. Aber auch, wenn mal wieder ein Verein kurz vor der Insolvenz steht. Die Frage ist sehr einfach. Wem gehört der Fußball? Und wie das so ist mit einfachen Fragen, sie sind sehr kompliziert zu beantworten. Auf dieser Reise, in dieser Geschichte, da sind wir einer Antwort begegnet, die uns gut gefällt.
Ganz einfache, aber auch komplizierte Frage, wem gehört denn dann der Fußball eigentlich?
Diese Antwort stammt von Christoph Biermann, Fußballjournalist bei Elf Freunde, Autor vieler Fußballbücher.
Naja, also vielleicht ist der Witz, dass er Fußball eben keinem gehört. Und dass Versuche, den Fußball in Besitz zu nehmen, wie wir ihn sehen, in vieler Form, also jetzt nicht nur bei RB, sondern auch durch Besitzer in England oder Italien und so weiter und so weiter. Vielleicht ist das schlicht und einfach der Fehler.
Gerade wird die Zukunft des Fußballs geschrieben. In den letzten 30 Jahren haben Fernsehen und Champions League hat das große Geld den Fußball verändert. Diese Geschichte haben wir in diesem Podcast auch erzählt. Diese Veränderung im Fußball, das Geld, die Ungleichheit, auch die Entfremdung, die viele spüren, diese Veränderung gibt es nicht nur im Sport. Hier ist sie nur sehr deutlich zu sehen. Es gibt sie überall in der Gesellschaft. In der Frage, wie wir wohnen, arbeiten, wie wir mit der Welt umgehen. Beantwortet wurde diese Frage in den letzten Jahrzehnten meist so. Der Markt soll regeln. Und der Markt regelt. Nur, das ist nicht immer für alle das Beste.
Und jetzt, über die Zukunft des Fußballs entscheiden jetzt auch TikTokerInnen und Social-Media-Unternehmen, große Hedgefonds und Öldiktaturen. Ja, es stimmt schon. Fußball ist komisch, weil er so große Emotionen auslöst. Obwohl wir persönlich eigentlich nichts zu gewinnen haben. Denn die Gewinne, die streichen andere ein. Aber wenn es eine Lehre gibt aus dem Fußball, dann wohl diese. Es könnte am Ende immer anders ausgehen, als man denkt. Das Spiel ist nicht entschieden.
Einige Monate nach dem Spiel Red Bull gegen Austria rufen wir David Rettenbacher an. Rettenbacher sagt auf die Frage, wie geht's? Wir sind Tabellenführer. Ansonsten, die Austria hat für die Pyroshow am Pokaltag eine Strafe bekommen. 34.000 Euro. Eine Lösung fürs Stadion gibt es bislang nicht. Aber die Austria-Fans fordern gerade eine Verkehrsanbindung an ein mögliches Stadion. Die Tiefen der Lokalpolitik. David ist mittlerweile das, was er nie sein wollte. Er ist Vorsitzender, Obmann des Vereins. Ich bin eher so ein Mann für die zweite Reihe eigentlich. Das hat er uns oft gesagt. Aber was muss, das muss.
Wir sind aber nicht wir Mädels und Jungs, die das alle machen und gestartet haben. Wir sind nicht wahnsinnig toll. Wir sind nicht super talentiert in dem, was wir machen. Ich glaube, 99% der anderen Vereine mit halbwegs intakter Fanszene, wenn sie das Schicksal so getroffen hätte, hätten das genauso gemacht und hätten es genauso hingekriegt. Viele hätten es wahrscheinlich noch viel besser hinbekommen wie wir. Aber wir sehen uns selber nicht als die Speerspitze im Kampf gegen den modernen Fußball. Das sind wir nicht. Wir sind Austria Salzburg. Wir stehen für unsere Werte ein. Wir wollten damals, dass dieser Verein nicht stirbt.
Gerade sieht es so aus, als könnte die Austria am Ende des Jahres sportlich aufsteigen. Aber die Bedingungen, Stadion, Infrastruktur, die sind eben noch nicht so weit. Aber was soll's? David und die anderen Fans haben Zeit.
Wir haben schon das Selbstverständnis, dass wir dort, wo wir verdrängt wurden aus der ersten Liga, dass wir es irgendwann wieder dorthin zurückschaffen. Das ist unser Selbstverständnis. Das kann 10 Jahre dauern, es kann 50 Jahre dauern, das weiß keiner, hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Wir wollen zeigen, dass auch in Fußballzeiten wie diesen auch anders möglich ist, ohne Investoren, ohne Geld aus Saudi-Arabien oder sonst irgendwoher.
Und bis dahin werden sie hier in Salzburg Anträge schreiben, Demos organisieren. Sie werden Jugendspieler ausbilden, Sponsoren überzeugen, 50 Euro mehr zu zahlen oder noch einen Tankgutschein obendrauf zu legen. Sie werden sich irgendwie durchwursteln in einer Welt des Fußballs, die eigentlich ganz anders funktioniert.
Bei Fußball geht es nicht nur um Erfolg. Das habe ich die letzten 18 Jahre absolut miterlebt. Es geht auch bei Fußball um so viel mehr um Erfolg. Es geht um Leidenschaft, um Herz, um Liebe zu deinem Verein. Das Wichtigste, das absolute Maximum ist die Liebe zum Verein. Egal was für Liga, egal welche Perspektive du hast, dass du immer zu deinem Verein stehst, dass das aber auch die oberste Maxime ist. Auch wenn es schwierig ist.
Rasenball ist eine Produktion von Andan und MDR. Hosts sind Patrick Stegemann und ich, Katharina Reckers. Autoren dieser Folge sind Patrick Stegemann und Sören Musial. Story Editor ist Keshrop Beros. Producer Sören Musial und Serafin Dinges. Redaktion Lorenzo Gavarini, Luisa Johr und Lisa Konzelmann. Technische Produktion und Sounddesign Yannick Werner. Musik Tim Schwerter mit Schlagzeug von Flo König. Coverdesign RAM Studio. Herstellungsleitung Andan, Cinzia Friedländer. Executive Producer Andan, Keshra Beros und Patrick Stegemann. Projektleitung MDR, Olivia Gattermann. Redaktionelle Unterstützung MDR Sport im Osten. Distribution MDR, Katja Arnold. Produktionsleitung MDR, Steffen Thier.
Danke an alle Gesprächspartnerinnen, auch jene, die nicht im Podcast zu hören sind.